Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 14. Juni. Mein Name ist Christian Silus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
Guten Morgen. Du bist ja gerade nicht wie sonst in Berlin, ne? Also sonst schalten wir uns ja freitags vormittags immer meistens aus dem Homeoffice zueinander. Heute bist du aber gar nicht in Deutschland. Wo bist du denn und warum?
Ja, das ist der Nachteil am Podcast. Man sieht nicht, wie wir sitzen. Man würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht an meinem Hintergrund erkennen. Aber ich bin in Wien, sitze dort noch in einem Hotel. Denn wir hatten gestern von Energate den Auftakt, eine erste Veranstaltung, eine physische Veranstaltung in Österreich. Wir sind ja seit 5 Jahren mit dem Energate Messenger auch in Österreich aktiv, mit einer eigenen österreichischen Ausgabe. Wir haben bisher schon einige Digital-Talks zu verschiedenen österreichischen Energiethemen gemacht, zuletzt zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz, was ein ganz wichtiges Grundgesetz für den Strommarkt in Österreich werden soll. Und wir haben uns gestern hier in Wien eingefunden und haben ein Meetup genannt, also eine schöne Diskussionsveranstaltung, nicht tagfüllend, sondern einen halben Tag ab Nachmittag bis in die frühen Abendstunden hinein haben wir in 2 Runden, naja, im Prinzip die ganz großen Herausforderungen der Energiewirtschaft in Österreich diskutiert, denn einmal über die ganz großen Herausforderungen der Transformation und dann ein Thema, das ja auch in Deutschland momentan intensiver diskutiert wird, die Frage der Finanzierung. Wie können wir diese Milliardeninvestitionen, die da in das Energiesystem gesteckt werden müssen, überhaupt finanzieren? Und muss man sagen, Österreich hat eine ziemlich gute Ausgangslage erstmal, weil Österreich hat viel Wasserkraft und mittlerweile auch wachsende andere erneuerbare Energien, vor allem die PV. Und wir hatten unter anderem die Generalsekretärin des österreichischen Stromverbandes, Dr. Barbara Schmidt, zu Gast. Und sie hat uns Zahlen mitgebracht zum Jahr 2023 und da kam Österreich schon auf 87% erneuerbare Energie. Das ist natürlich
im Stromsektor, ne?
Im Prinzip für eine Dekarbonisierung im Stromsektor, genau. Ist natürlich für die Dekarbonisierung schon mal eine große Ausgangslage und Österreich hat da auch ein ambitioniertes Ziel, 100% bilanziell zumindest erneuerbare Energie im Stromsektor bis 2030. Frau Schmidt hat auch noch mal skizziert, als dieses Ziel aufgesetzt worden ist, gab es schon auch Zweifel, ist das wirklich erreichbar, sind die Ausbaupfade realistisch, aber sie sagt, wir sind auf Kurs, was unter anderem damit zusammenhängt, dass in Österreich jetzt auch relativ viel PV zugebaut wurde. Zuletzt gibt es jetzt im ersten Quartal, gab es glaube ich wieder ein bisschen eine kleinere Delle, aber der Zubau hält an und dieses Ziel 2030 100% erneuerbarer Strom ist erreichbar und 10 Jahre später will Österreich dann schon klimaneutral sein, das ist also nochmal 5 Jahre früher als Deutschland. Das sind schon ambitionierte Ziele, erneuerbare im Stromsektor, ja, da läuft's, aber auch da ist eine ähnliche Debatte wie bei uns in Deutschland. Problem ist vor allem eben auf der Netzseite dann dort die Investitionen zu tätigen. In Deutschland hatten wir jüngst ja auch Abschätzungen, was wird uns das alles kosten, wenn man die Industrie und Sonstiges einrechnet, ist man dann schnell mal über 1 Billion Euro. In Österreich sind die Summen kleiner, die bezogen sich jetzt gestern in unserer Diskussion aber auch eher wirklich nur auf die reinen Energiethemen und auch eher auf den Strommarkt und da war dann von Investitionsbedarf von 60 Milliarden Euro in den nächsten Jahren zu tun. In etwa die Hälfte entfällt auf die Netze, die andere Hälfte auf den Erzeugungsbereich. Auch Österreich wird in Zukunft nicht ohne Gaskraftwerke, auch nicht ohne neue Gaskraftwerke auskommen, die dann auch, so wie der Plan bei uns ist, auf Wasserstoff irgendwann umgestellt werden sollen. Und das sind schon auch große Beträge, muss man auch sagen. Also die Bevölkerung von Österreich ist natürlich insgesamt viel kleiner als in Deutschland. Deshalb sind auch das hat man auch gemerkt in der Debatte, das sind also 60 Milliarden, da zucken wir in Deutschland schon gar nicht mehr. Aber das sind schon große Batzen und es ging auch um die Finanzierung. Und da fand ich auch auffällig im Vergleich zur Debatte, die wir in Deutschland momentan führen, wo es ja durchaus jetzt so ein Schlaglicht auf die Frage gibt, wie kriegen wir das eigentlich hin, wo kommt das Kapital her, wie kann man die Unternehmen mit ausreichend Eigenkapital ausstatten, war das jetzt gestern in der Runde, in der hatten wir einen Vertreter des Regulators, der Regulierungsbehörde da, einer Bank, die sich spezialisiert hat auf Infrastruktur und Energieinvestitionen und eines großen EVUs, der TIVAG aus Tirol. Und also kann man echt sagen, die waren einhellig der Meinung, Finanzierung ist eigentlich kein Problem. Also zumindest für große Energieprojekte, gerade auch für den Netzbereich, ist ausreichend Kapital da. Und da konnte man wirklich sagen, es scheinen die Investoren Schlange zu stehen. Also es hat der Vertreter der Bank Kommunalkredit eigentlich sehr klar gesagt. Hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Investitionen in die Netze in Österreich recht gut vergütet werden. Also es gibt hier ein
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Haben die einen besseren EK-Zins, der ja immer hier so die große Rolle spielt?
Ja, genau. Also der EK-Zins, der Eigenkapitalzinssatz, den die Bundesnetzagentur regelmäßig festlegt und dann in Deutschland im Regelfall von Hunderten von Stadtwerken und anderen Netzbetreibern verklagt wird. Da haben die in Österreich tatsächlich ein bisschen anderen Satz, 9,5%. In Deutschland bewegen wir uns irgendwo bei rund 7%. Also das ist schon nochmal ein Batzen. Und ich würde auch sagen, in den Augen des Vertreters von Kommunalkredit hat man so ein leichtes Glänzen gesehen. Und auch der Vertreter der TIVAG hat gesagt, also wir sind mit dem Regulierungsrahmen fein, so wie er ist. Also eine ganz andere Situation.
Ich glaube, das wird in Deutschland nie ein Energieversorger sagen oder Netzbetreiber vor allen Dingen nicht, dass er mit dem Zinsniveau, was die Bundesnetzagentur vorgibt, zufrieden ist.
Ja, also ich meine, ist auch ein merklicher Unterschied, ne? Also, und die deutschen Netzbetreiber verweisen ja auch immer aufs internationale Umfeld und da geht dann gegebenenfalls eben auch ein Blick nach Österreich und man sagt, da ist der Zinssatz jetzt einfach nochmal ein Stück höher. Auf der anderen Seite wird aber natürlich auch hier dann wiederum die gleiche Debatte geführt, weil ein hoher Zinssatz heißt halt auch ein bisschen höhere Netzentgelte und die werden eben mehr und mehr zur Hauptbelastung für Verbraucherinnen und Verbraucher, deren Anteil wächst, weil da gibt's auch hier Kalkulationen, auch das hat der Vertreter der TIVAG gesagt, er geht für sein Unternehmen davon aus, dass sich die Netzentgelte bis 2030 mit 50% erhöhen werden und bis 2040 wird es zu einer Verdopplung kommen. Wir hatten einen Vertreter von Industrieunternehmen im Publikum, der sich dazu auch gemeldet hat und gesagt hat, es geht nicht mehr. Wir können die Netzkosten jetzt schon nicht mehr tragen. Er hat insbesondere das Thema Power-to-Heat angesprochen. Doppelte Belastung mit Netzentgelten ist eigentlich irgendwie eine Verunmöglichung für Power-to-Heat, aber ganz generell sind die Netzkosten so hoch. Es gibt immer mehr Industrieunternehmen, die sich versuchen abzukoppeln vom Netzstrom, also Eigenerzeugung aufbauen, was aber dann wiederum dazu führt, dass am Ende des Tages für alle anderen, die am Netzstrom noch hängen, dann die Netzkosten auch wieder steigen. Und das wird zusehends zu einem Problem. Wir haben versucht, Lösungswege zu diskutieren, aber muss man auch sagen, also so richtig eine Lösung hat niemand gesehen. Es wurden so in der letzten Zeit einige Sachen diskutiert. Eine Streckung der Investitionen, längere Amortisationszeiträume, auch über verschiedene Fondsmodelle haben wir hier auch schon gesprochen im Podcast. Dazu gibt es auch in Österreich einen Vorschlag. Aber muss man auch sagen, die fanden nicht so richtig Anklang, weil sie sagt, naja, die Kosten sind nicht weg, sie werden länger gestreckt. Sie werden der folgenden Generation auch übertragen, war ein Argument, da fand ich es recht erhellend, dass sich eine jüngere Person, eine Frau aus dem Publikum gemeldet hat und hat gesagt, ich trage lieber später die Kosten des Netzausbaus als die des Klimawandels. War irgendwie ein starker Moment in der Veranstaltung, weil es gab jetzt auch gerade mit Blick auf die Europawahl so auch im Podium so leichte Reflexe zu sagen, ja, wir spüren da auch irgendwie eine Verschiebung in der politischen Landschaft und vielleicht sollten wir doch die Klimaziele nochmal hinterfragen, gegebenenfalls die auch weiter nach hinten strecken und das könnte uns von Kosten befreien, muss man auch vielleicht jetzt hier im Podcast auch kurz nochmal erwähnen, in Österreich war jetzt die FPÖ die stärkste Partei erstmals, dass sie bei einer landesweiten Wahl in Österreich die Nummer 1 war. Den Trend gibt es ja in anderen Ländern auch, sodass es jetzt durchaus auch der ein oder andere sagt, naja, vielleicht müssen wir diesen grünen Kurs nicht mehr ganz so stark gehen. Da fand ich aber wiederum dann den Einwand eines Panelisten sehr ertragreich, weil er gesagt hat, naja, lasst uns bitte mal nicht vergessen, dass dieses 100% erneuerbarer Strom bis 2030 und Klimaneutralität bis 2040 kam halt jetzt nicht von der aktuellen Energieministerin, die der Grünen Partei angehört, sondern das war ein Beschluss einer ÖVP-FPÖ-Regierung vor einigen Jahren. Und da war auch eigentlich das Statement, auch eine FPÖ wird jetzt zumindest in Österreich nicht an diesen Zielen rütteln.
Ja, genau. Also gut, man kann natürlich grundsätzlich sagen, auch weil wir ja in Deutschland nach der Wahl die Debatte haben, um die rechten Ränder Klimawandel, also man kann natürlich eine Regierung abwählen, Klimawandel abwählen ist schwierig, ne? Der Mensch gemacht, Klimawandel findet weiter statt. Und ich weiß, die Rechtsparteien glauben da ja nicht dran, wieder aller wissenschaftlichen Evidenz, aber wenn man mit diesen Leuten argumentieren kann, kann man natürlich auch immer wieder anbringen, dass der Ausbau der Erneuerbaren jetzt im eigenen Land natürlich auch die Wertschöpfung erhöht im Land. Also man kann sich natürlich immer überlegen, ob es so toll ist, fossile Brennstoffe importieren zu müssen und dann bleibt das Geld eben irgendwo anders und umgekehrt. Und da diesen Leuten ja immer die eigene Heimat so wichtig ist, kann man natürlich auch sagen, naja, aber wenn man Erneuerbare ausbaut, bleibt da eben Wertschöpfung vor Ort. Das ist sonst nicht so. Gibt es ja auch Billionen von Studien, die das belegen. Vielleicht muss man da einfach seine Argumentation ein bisschen ändern, wenn diese Leute schon nicht an den Klimawandel glauben, was man natürlich nicht versteht, wenn man einfach mal die Augen aufmacht. Aber das könnte natürlich für Österreich auch eine Argumentation sein und für Deutschland eben auch.
Da vielleicht, also jetzt so direkt am Klimawandel hat jetzt natürlich niemand gezweifelt, aber die hohe Kostenbelastung, die ist natürlich irgendwie ein Thema. Dem kann man natürlich auch die Kosten gegenüberstellen, wenn man das Ganze unterlässt. Ist schwierig zu kalkulieren. Da kann sich jeder sein Bild machen, aber auch ganz interessant, während ich bei der Veranstaltung zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus unserer Wiener Redaktion in Wien über die Frage der Netzkosten, der Netzausbaukosten diskutiert habe, hast du dich gestern in Deutschland ja auch mit dieser Frage beschäftigt und auch eigentlich ja mit einem total spannenden Thema, weil bei dem Netzausbau schwingt ja auch die Frage der Akzeptanz immer mit. Die sollte die Basis sein. Deshalb gab es in Deutschland vor einigen Jahren eine Entscheidung, gerade beim Bau der großen Stromautobahn der AGÜ-Trassen vermehrt auf Erdkabel zu setzen. Das sollte vor allem der Akzeptanz dienen. Und jetzt dreht sich die Debatte wieder um. Jetzt diskutieren wir darüber, ob wir gerade die großen Trassen nicht vielleicht doch auch aus Akzeptanzgründen eher als Freileitung wieder bauen sollten.
Ja, genau. Die Debatte darum, die wabert schon seit Monaten. Das sind immer so, gibt es immer noch. Und es gibt eben so ein Lager der Befürworter und der Gegner. Also nochmal zur Einordnung. Das Ganze, ursprünglich waren die großen Trassen, also die von Norden nach Süden, die wir ja brauchen, um vor allem den erneuerbaren Strom von Nord nach Süd zu bekommen, wo die Verbraucher sitzen. Die waren ursprünglich als Freileitung geplant und dann gab es, wie immer aus Bayern, sehr viel Widerstand, so vor 10 Jahren unter dem Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Und der hat dann in einer Hauruck-Aktion mit dem damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel das Gesetz so geändert, also das Bundesbedarfsplangesetz, dass eben diese Trassen vorrangig eben als Erdkabel zu verlegen sind und nicht als Freileitungen. Man hat sich eben gehofft, und das war eben das Argument von Horst Seehofer, dass man dadurch mehr Akzeptanz bekommt, weil der gesagt hat, nö, also entweder als Erdkabel oder gar nicht. Da hat er wahrscheinlich noch nicht dran gedacht, dass man in Bayern doch auch Strom braucht. Und das wird dann eben zunehmend schwierig. Und was man jetzt über die Jahre gemerkt hat, das sagen zumindest drei der vier Netzbetreiber, nämlich Tennet, Transnet BW und auch 50 Hertz, dass dieser Akzeptanzvorteil bei Erdkabeln, weil man die nicht sieht, dass der gar nicht so groß ist, sondern dass im Gegenteil der Ausbau doch relativ schwierig ist, weil man eben, man muss ja doch in die Erde reingraben, man hat viel Themen mit den Landwirten, man muss da natürlich auch Untersuchungen machen, was Artenschutz und sowas angeht. Also dieser große Vorteil, den hat das nicht gebracht und es ist eben teurer. Also es gibt diese bekannten Zahlen von 50 Hertz, von Tennet und von Transnet BW, die sagen halt, dass jetzt für drei Projekte, die noch anstehen, DC 40, 41 und 42, dass das ungefähr 20 Milliarden ausmacht, wenn man von Erdkabel auf Freileitung umschwenkt. Also die Freileitung wären dann ungefähr 20 Milliarden günstiger. Und Länder wie Baden-Württemberg und auch Sachsen, die sind schon länger dafür, Sachsen-Anhalt auch, dass man eben im Gesetz einfach reinschreibt, dass letztendlich die Übertragungsnetzbetreiber die Möglichkeit bekommen, eben auch wieder Freileitung zu machen. Das heißt nicht, dass sie es machen müssen, aber dann könnten sie es tun. Und damit gehen sie jetzt auch heute in den Bundesrat. Da gibt es einen Antrag, also eine Initiative von Sachsen und Baden-Württemberg. Da hat sich auch bei uns die Energieministerin Thekla Walke aus Baden-Württemberg zu Wort gemeldet und eben nochmal propagiert, dass man doch allgemein wegen der hohen Kosten der Energiewende doch versuchen sollte, alles so günstig wie möglich zu machen. Und in dem Antrag wird eben auch nochmal verwiesen, dass es doch nicht schneller geht mit den Erdkabeln. Und die bitten eben die Bundesregierung in dieser Initiative darum, dass sie das Gesetz, also das Bundesbedarfsplangesetz, so ändert, dass eben auch Freileitungen möglich sind. Das sind Initiativen, sind ja immer so, die werden dann eingebracht, dann wird es heute auf die Agenda gesetzt und geht dann in die Ausschüsse und dann kann das mehrheitlich auf der nächsten Sitzung dann beschlossen werden. Aber eine Initiative bedingt noch kein Gesetz. Also letztendlich würde dann der Bundesrat einfach die Bundesregierung auffordern, aktiv zu werden. Ob sie das dann tut oder nicht, wird man sehen. Gestern gab es dann noch einen sehr interessanten Schwenk, weil nämlich dann eben auch Bayern sich für Freileitung ausgesprochen hat. Und zwar der Ministerpräsident Markus Söder, der ist ja eigentlich immer ganz gut da drin, auch mal Sachen anders zu sagen heute, als er das gestern getan hat. Und der sagt jetzt auch, also jetzt sollte die Maxime lauten, oberirdisch wo möglich und unterirdisch wo nötig. Also damit ist das eine komplette Abkehr von dem, was sein Vorgänger damals durchgedrückt hat. Ob die sich jetzt dieser Initiative anschließen, wird man sehen. Aber auf jeden Fall kann man sehen, dass das doch jetzt schon ein gewichtigeres Land, was dazukommt. Wie gesagt, Sachsen-Anhalt hat sich auch schon positioniert. Also es sind jetzt schon 4 Länder, die dabei sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Hessen vielleicht auch noch dazu ging, Rheinland-Pfalz. Wenn ich richtig das im Kopf habe, waren die da auch immer eher offen für. Aber es gibt eben auch gewichtige Gegenstimmen, muss man sagen. Und die hatten wir gestern auch nochmal angefragt. Also der Kollege Ron Hein hatte sich mit Tobias Goldschmidt ausgetauscht, dem Energieminister aus Schleswig-Holstein. Und der ist klar dagegen, weil er sagt, naja, wenn wir jetzt das wieder anhalten, nochmal umplanen, dann müssen wieder neue Präferenzräume geschaffen werden für die Freileitung. Also die Planungsprozesse werden dadurch länger. Das kostet dann auch mehr Geld. Die sagen halt da in Schleswig-Holstein, es bringt jetzt nichts, allein auf die Kosten, also auf die Technologiekosten zu gucken. Also was kostet mich die Freileitung, was kostet mich das Erdkabel pro Kilometer, sondern allein diese Verlängerung bei den Planungsräumen kostet auch wieder Geld, sodass dann die Vorteile der günstigeren Freileitung wieder aufgewogen würden. Und die warnen halt schon, dass das dann schwierig wird, dass man dann die Akzeptanz wieder aufs Spiel stellt, die ja ursprünglich mal die Idee hinter den Erdkabeln war. Und er sagt dann halt, ja, das ist es für ein paar Cent beim Strompreis, ist es das wert, diese Akzeptanz aufs Spiel zu setzen. Und NRW ist auch ähnlich unterwegs. Die sagen, das kostet uns 5 Jahre ungefähr, also verlängerten Netzausbau, eben wegen dieser neuen Planungsprozesse, sind auch klar dagegen, diese Diskussion wieder aufzumachen. Man ist nämlich jetzt bei diesen 3 Leitungen, die ich genannt habe, DC 40, 41 und 42, ist man jetzt an dem Punkt, man müsste jetzt quasi entscheiden, okay, jetzt machen wir einen Schwenk und erlauben die Freileitungen. Wenn die einmal in den Planungsprozessen und Genehmigungsverfahren drinstecken, dann ist es eben so nicht mehr möglich. Und Stefan Kapferer, den CEO von 50 Hertz, hat mal gestern auch mit bei uns im Blatt. Der findet das positiv und hat aber auch gesagt, der Zeitrahmen, wo man diese Änderungen machen kann, der ist knapp. Also die müssten jetzt sehr schnell Signale senden. Wenn man auf die Bundesregierung guckt, da ist es so ein bisschen geteilt. Die SPD ist für Freileitung. Die hatten da auch schon mal eine Initiative am Anfang des Jahres gestartet, also ein Papier veröffentlicht. Die FDP kann ich mir vorstellen, wenn man sagt, es wird günstiger, sind die wahrscheinlich auch dafür. Bei den Grünen, die sagen halt, ja, das sind da so zurückhaltend. Das geht nur, wenn die Mehrheit der Bundesländer dafür ist, weil man das dann eben ja auch umsetzen muss und dann auch wieder vor Ort sozusagen für Akzeptanz werben. Das sagt auch Wirtschaftsminister Habeck. Der warnt auch, es könnte dadurch länger dauern und sagt eben, wenn man das macht, müssen alle Bundesländer dann eben auch dahinter stehen. Und dann ist es jetzt die Frage, selbst wenn das mehrheitlich so eine Initiative aus dem Bundesrat kommt, gibt es ja immer noch Länder, die dagegen sind, beispielsweise Schleswig-Holstein und NRW, ist halt die Frage, was sieht man als Mehrheit der Bundesländer, die einfache Mehrheit oder wirklich alle?
Ist eigentlich eine total interessante Debatte, auch gerade mit dem Ursprung dieser Geschichte, denn damals hatte die CSU oder die CSU-Abgeordneten im Bundestag hatten dem Vorrang für Erdkabel schon zugestimmt und im Bundesrat kam dann Horst Seehofer als Ministerpräsident dann dazwischen, grätschte dazwischen, hielt das Ganze erstmal auf oder hat eigentlich dann den Vorrang für Erdkabel so rum dann durchgeboxt, unter anderem auch, weil es eben in seinem Wahlkreis vehemente Proteste gab. Und ich habe selber mal so eine Veranstaltung erlebt, als die Gegner des Freileitungsbaus haben eine Pressekonferenz in Berlin gemacht und da muss ich sagen, die war denkwürdig, weil ich habe noch keine so emotionale, so aufgehitzte Pressekonferenz erlebt. Da war auch ein Vertreter eines fränkischen Regionalversorgers dabei auf dem Podium. Ich glaube, dem wurde auch ein bisschen mulmig in seiner Gesellschaft, die er damals hatte. Da wurde also richtig hitzig debattiert. Kritische Fragen wurden ziemlich heftig abgebügelt. Ich kann mich da selber dran erinnern. Ich habe auch so eine gestellt. Also wirklich irgendwie ja eine Geschichte mit vielen Wendungen dann am Ende des Tages, weil die Hoffnung zu den Erdkabeln, die hat sich einfach gar nicht erfüllt. Ne? Also nee. Auch da, du hast ja gesagt, weniger sichtbar, aber sie sind halt trotzdem auch sichtbar. Ne? Also es wird eine Schneise von bis zu 30 Metern muss bei den Erdkabeltrassen dann auch frei bleiben. Das heißt, das sind auch breite Schneisen, die durch Wälder geschlagen werden. Wie beim Autobahnbau ist während der Bauphase noch eine breitere Schneise erforderlich. Also da, wo diese Erdkabel verlegt werden, da geht wirklich auch einfach mal ein brauner Streifen durch die Landschaft während des Baus. Danach müssen neue Pflanzen, die da wieder wachsen, stets kurz gehalten werden. Es ist weniger sichtbar als die Freileitung, aber trotzdem sieht man, okay, das ist hier keine normale Naturlandschaft und die Kosten sind eben um ein Vielfaches höher bei den Erdkabeln. Und da hat sich jetzt gerade mit Blick auf die Akzeptanz und den Blick auf die Bezahlbarkeit der Energiewende der Wind eben tatsächlich echt mächtig gedreht.
Wobei man natürlich sagen muss, wir reden jetzt über 20 Milliarden, klar, ohne Zweifel sehr viel Geld, also mehr Geld als mein Lieblingsfußballverein, der ja bekannt ist, der hat das nicht als Budget, diese Summe. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Kosten der Energiewende, da hatten wir auch neulich drüber gesprochen, was so veranschlagt wird insgesamt bis 2035 vom BDEW über und VKU über 1,2 Billionen Euro, macht das jetzt natürlich den Kuchen auch nicht so ganz fett. Also klar, es ist viel Geld. Wenn man natürlich dann dadurch aber wieder eine Verzögerung hat, und das ist auch ein Argument der Gegner, führt das in dieser Zeit dazu, dass der Redispatch, also das ist immer das, die Kosten, die entstehen, wenn die Stromtransportkapazitäten zu knapp sind, aus dem Norden nach Süden man eben nicht transportieren kann und dann werden halt unterhalb des Flaschenhalses, also im Süden, Kraftwerke angeworfen, um die Netzstabilität zu halten. Das kostet Geld jedes Jahr und jede Verlängerung beim Netzausbau treibt halt diese Kosten. Und das muss man natürlich auch einkalkulieren, wenn jetzt wirklich der Freileitungsbau länger dauert, dann haben wir mehr Redispatch-Kosten, dann wäre auch nichts gewonnen. Also man muss das schon sehr genau abwägen da und die Vor- und die Nachteile, was jetzt sicherlich nicht so ist, dass man grundsätzlich die Notwendigkeit des Netzausbaus in Frage stellen kann. Der muss kommen, der müsste auch ohne die Energiewende kommen, weil Infrastruktur sowieso immer angepasst werden muss. Aber wir haben eben den Fortgang der Energiewende, wir haben den Kernenergieausstieg und auch den Kohleausstieg, den geplanten, und dadurch brauchen wir eben diese Transportkapazitäten, weil wir einfach mehr erneuerbare Erzeugung, vor allem durch die Offshore-Windkraft allein schon, die ist ja nun mal im Norden, haben werden. Und deswegen brauchen wir diese Leitungen.
Lass uns ganz kurz mal gucken, was sonst noch so los war. Du hast gerade den Atomausstieg angesprochen, den haben wir. Wir haben aber auch wieder einen Einstieg, denn seit dieser Woche gibt es einen neuen Verband in Deutschland für Fusionstechnologie. Profusion nennt sich der Verband, wurde gegründet in Nürnberg. Zu den Gründungsmitgliedern gehören unter anderem Siemens Energy, eine Tochterfirma von MAN Energy Solutions, eine Tochter Firma von Billfinger. Und es ist noch nicht so viel bekannt geworden über den Verband. Es hat sich ein Vorstand gegründet. Der Verband will künftig Ansprechpartner für Medien, für Politik sein in Fragen der Fusionsenergie, der Hoffnung auf irgendwann dann einen Fusionsreaktor kommerziell errichten zu können. Und zumindest das haben die beteiligten Unternehmen als Ziel ausgegeben. Nach vielen, vielen Jahren der Forschung soll es jetzt das Ziel sein, tatsächlich einen Fusionsreaktor zu errichten. Wo? Das wurde erstmal nicht gesagt. Das sind natürlich aber Unternehmen, die in diese Technologie auch schon, in die Forschung dieser, zu dieser Technologie seit vielen Jahren investieren. Das heißt eben auch nicht, dass so ein Fusionsreaktor in Deutschland entstehen müsse. Das kann natürlich auch irgendwo anders sein. Das Know-how soll aber eben auch über so einen Verband in Deutschland erhalten werden. Und Anfang Juli findet die erste Mitgliederversammlung statt, dann in Berlin. Und dann werden wir sicherlich über das Thema auch wieder berichten.
Und wir hatten diese Woche ja auch die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin 2 Tage lang. Da ging es auch sehr viel um Energiethemen, Energie wie Infrastruktur, Wiederherstellung, erneuerbaren Ausbau. Wir hatten ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, Russland greift ja nicht nur seit 2 Jahren die Ukraine an, völkerrechtswidrig, sondern auch ganz gezielt eben, um auch die Zivilbevölkerung zu treffen, greift es immer wieder Energieinfrastruktur an, also Kraftwerke, Stromleitungen, Transformatoren, um eben die Bevölkerung mürbe zu machen. Das hat sie vor allem im Winter getan, damit die Leute frieren. Also ein sehr barbarischer Akt, würde ich sagen. Jetzt seit März eben auch wieder ganz gezielt. 80% der Zentralen der Zentralkraftwerke sind kaputt, auch 30% der Wasserkraftwerke eben durch diese Angriffe. Und die Versorger sind da eben immer sehr erfinderisch und rührig und versuchen das jetzt schnell wieder aufzubauen vor dem nächsten Winter, brauchen dafür aber Geld. Ich habe damals auch darüber gesprochen, dass sie eben nach Ersatzteilen auch in stillgelegten Kohlekraftwerken in Deutschland schauen. Bei dieser Konferenz ging es jetzt auch darum, wie man eben solche Maßnahmen dann eben auch mit Krediten und Bürgschaften absichern kann. Da ist die EU-Kommission, Ursula von der Leyen war ja da, hat Gelder versprochen und auch die Lieferung von vielen Solarmodulen. Langfristig setzt eben die Ukraine auf einen stärkeren Solarausbau. Der kann sogar, das hat jetzt noch eine Studie von Greenpeace ergeben, stärker sein als da geplant, weil das natürlich ein Mittel ist, um sich auch zu schützen. Man muss ja davon ausgehen, dass Russland auf Dauer eine Gefahr bleibt. Und so ein dezentrales Energiesystem mit einzelnen Kraftwerken ist natürlich, mit vielen kleinen Kraftwerken ist natürlich schwieriger lahmzulegen als so ein zentrales Energiesystem. Das heißt, langfristig setzt das Land eben auch verstärkt auf erneuerbare Energien, jetzt nicht nur aus CO2-Gründen, sondern auch aus Sicherheitsgründen.
Und dazu passt vielleicht noch ein Hinweis oder ein Rückblick auf eine andere Nachricht dieser Woche, nämlich Uniper hat endgültig sein Russland-Geschäft beendet. Das ist, glaube ich, auch in vielen Medien groß aufgegriffen worden. Obwohl Russland ja die Gaslieferung nach Deutschland von sich aus eingestellt hatte, bestanden aber weiterhin Lieferverträge, auch mit sogenannten Take-or-Pay-Klauseln, heißt eigentlich, also auch wenn ich eine vereinbarte Menge Erdgas gar nicht abnehme, muss ich trotzdem dafür bezahlen. Jetzt war es natürlich eine Einstellung von russischer Seite, da greifen diese Klauseln dann erstmal nicht, aber trotzdem war die Frage, was ist eigentlich in Zukunft, wenn Russland sich wieder bereit erklären würde, Erdgas zu liefern? Müssten wir das abnehmen? Und da gab es einen Schiedsspruch eines Schiedsgerichts in Stockholm, das gesagt hatte, nein, dem ist nicht so. Uniper hat jetzt das Recht, diese Verträge dauerhaft zu kündigen. Und nicht nur das, Uniper ist für die entgangenen Lieferungen und die Folgen ein Schadensersatz in Höhe von 13 Milliarden Euro zugesprochen worden. Ob Uniper den jemals geltend machen kann gegenüber Gazprom, da haben die meisten Rechtsexperten, mit denen wir gesprochen haben, abgewunken. Aber zumindest ist auf der anderen Seite gewährleistet, dass Uniper jetzt die Vertragsbeziehung offiziell beenden konnte, ohne Regressforderungen von russischer Seite erwarten zu müssen.
Genau, wenn müsste wahrscheinlich ja auch die Bundesregierung dieses Geld einfordern, weil Uniper ist ja unter anderem auch deswegen eben in so eine Schieflage geraten, weil er seine Lieferverpflichtung erfüllen musste, nachdem Russland das Gas abgestellt hatte, dass es jetzt ja mittlerweile ein Staatsunternehmen ist. Und von dieser Last befreit ist es dann vielleicht auch leichter, von diesen Vertragsverpflichtungen entlastet zu sein, das Unternehmen dann irgendwann auch wieder, wie es geplant ist, zu privatisieren.
Gut, Carsten, dann sind wir am Ende angekommen. Ende ist ein Stichwort. Das war heute Folge 112 unseres Energate-Podcasts. Ich glaube, wir haben nicht alle 112 zusammen gemacht, aber ich würde mal sagen, wir kommen definitiv zusammen auf über 100 Folgen. Und heute war es deine letzte Folge im Energate-Podcast, denn du wirst Energate verlassen, dich beruflich verändern. Wo zieht's dich hin?
Es zieht mich, das konnte man dann auch schon an der einen oder anderen Stelle lesen, zum Tagesspiegel Background Energie und Klima. Ist ja auch ein schon bekanntes Medium mittlerweile und da übernehme ich ab Juli die Redaktionsleitung. Genau, und deswegen habe ich mich dann, weil das doch auch ein attraktiver, sehr attraktiver Posten ist, eben dann schweren Herzens entschieden, Energate nach 6 Jahren zu verlassen.
Das bedauern wir sehr. Es hat immer großen Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten, auch mit dir natürlich den Podcast Woche für Woche zu machen. Ich denke, wir waren einfach ein super eingespieltes Team.
Die zwei von der Muppet Show.
Die zwei von der Muppet Show, die vieles qualifiziert und manchmal nicht ganz qualifiziert miteinander diskutieren und auch immer mal wieder einen Schlenker zum Thema Fußball gemacht haben. Aber es war immer sehr unterhaltsam. Es war aber auch sehr anstrengend. Teilweise muss man auch sagen, wir sind gestartet mit dem Podcast eigentlich kurz nach der letzten Bundestagswahl. Anfangs ja noch mit Gästen und dann schlug irgendwann die Energiekrise ein und das war auch ja für uns wie für viele andere Akteure im Energiemarkt eine sehr, sehr turbulente Zeit. Und wir haben irgendwann festgestellt, wir wussten freitags eigentlich nicht mehr, über was wir montags noch geschrieben hatten, weil es wirklich so viel war. Und dann sind wir irgendwann zu unserem aktuellen Format gekommen, in dem nur noch wir zwei beide die Woche aufarbeiten, mit ganz viel Blick auf die energiepolitischen Themen. Und es ist auch echt viel passiert. Also ich kann es gar nicht mehr alles irgendwie zusammentragen. Also klar, diese ganzen Turbulenzen während der Energiekrise, aber auch der Atomausstieg fiel in diese Zeit.
Die Rückkehr der Kohlekraftwerke auch.
Die Rückkehr der Kohlekraftwerke, die ersten Festlegungen für den Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes, die wiedergeöffnete Tür für CCS in Deutschland, ja auch durchaus bemerkenswert. Lange haben wir über so ein Spezialthema wie Paragraph 14a im ENWG, also der Einstieg in die Flexibilisierung von Kleinverbrauchern wie Wallboxen und Wärmepumpen gesprochen. Ich weiß noch. Und vieles mehr.
Nicht zu verlieren, Gasumlage, grandioser Flop dieser Bundesregierung, lange darüber geredet und dann wurde sie schnell wieder begraben. Nicht zu vergessen natürlich das beliebte Heizgesetz oder auch der Heizungshammer, die kommunale Wärmeplanung, die ganzen Gesetze, die so als Osterpaket gelten, also die den Ausbau der Erneuerbaren ja auch deutlich beschleunigt haben. Das war auch alles in dieser Legislaturperiode sowieso die ganzen Themen, die mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu tun hatten. Also es war schon relativ viel los immer. Und mir fiel nur gerade ein, wir hatten ja am Anfang dieses Format mit Gästen. Das war technisch nicht immer so ganz leicht. Ich erinnere mich, da hatten wir mal Oliver Krischer zu Gast, damals noch Bundestagsabgeordneter, jetzt ist er ja Verkehrsminister in NRW. Und bei dieser Software war es ja am Anfang immer so, dass unsere Gäste auf jeden Fall auch nach Ende des Podcasts noch eingeloggt bleiben mussten, weil sonst die Daten nicht hochgeladen waren. Und war er irgendwie dann zu schnell raus, weil er wahrscheinlich in eine Sitzung musste oder so. Und ich weiß, wir mussten dann irgendwie seinen Referenten bitten, dass er eben nochmal hinterher rennt in irgendeine Sitzung, dass er nochmal sein Handy anschmeißt und nochmal diese Datei hochlädt. Das hat er auch gemacht. Also heute nochmal danke dafür, dass er sich da die Mühe gemacht hat. Aber das waren dann technisch doch einige Herausforderungen auch tonmäßig und genau, du hast ja schon gesagt, als dann die Energiekrise so virulent wurde, haben wir gedacht, so ein Wochenupdate, wo wir zwei einfach nur quatschen, dass das vielleicht der Sache auch gerechter wird. Wir haben ja auch eigentlich erstaunlicherweise viel positives Feedback bekommen.
Ja, das ist freudig und ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt, weil der Podcast geht weiter. Bis zur parlamentarischen Sommerpause werden jetzt vereinzelt andere Kolleginnen und Kollegen von uns aus der Redaktion mit mir hier zusammen im Podcast sein. Und es wird eine Nachfolgerin für dich geben, die dann auch im Sommer bei uns anfängt, sich dann auch irgendwann hier im Podcast vorstellt. Mir hat es aber mit dir immer einen Riesenspaß gemacht, eben nicht nur im Podcast, sondern die ganze Woche über immer mit dir zusammenzuarbeiten, war eine tolle Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Merk mal, dieses Podcast war zwischen uns zwei Kerlen ja auch immer mal wieder, dass wir auf das Thema Fußball geguckt haben und da trifft sich's doch heute. Es fällt gar nicht so sehr auf, aber tatsächlich, es beginnt ja heute eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Mhm. Und jetzt kommt meine letzte Frage an dich, Carsten. Wer wird Europameister?
Oh, das ist ja eine gemeine Frage. Also ohne den Schotten nahe zu treten, ich glaube, die Schotten würden es nicht werden. Aber ich glaube, ich mache es mir einfach. Ich tippe auf die üblichen Favoriten. Ich darf ja auch beim Viertelfinale, darf ich sogar ins Stadion gehen. Da freue ich mich schon drauf, wo vermutlich Frankreich zugegen sein wird. Wenn das so läuft, deswegen tippe ich auf Frankreich, Portugal und ja, Außenseiterchancen, wenn es einen guten Lauf gibt, auch für die deutsche Mannschaft. Klar, im eigenen Land kann man auch da irgendwie Glück haben und gut durchkommen mit einem Lauf. Aber ich würde sonst sagen, Frankreich, Portugal, das sind meine Favoriten.
Okay, ich hoffe vor allem drauf, dass es eine gute Stimmung im Land gibt. Da würde natürlich wahrscheinlich dazu beitragen, wenn die deutsche Mannschaft ein bisschen weiterkommt als bei den letzten Fußball-Weltmeisterschaften. Dass es keine großen negativen Ereignisse rund um die EM gibt. Und ja, mein Favorit, ich sitze in Wien, ich mache mal einen Überraschungstipp. Ich sage, wir erleben sowas wie, wann war das, 2004 mit Griechenland? Mhm. Ich sage, Österreich wird Europameister.
Okay.
Mit Ralf Rangnick.
Wir werden sehen. Das besprechen wir zwar dann nicht mehr hier im Podcast, aber außerhalb. Mal gucken,
Bernd Ruiz. Wir werden sehen. Das Schöne ist, die Berliner Energielandschaft ist klein. Wir werden uns also weiterhin regelmäßig auch sehen und begegnen und dann auch verfolgen können, was unsere großartigen Tipps, wie wir damit gelandet sind. Wenn ich auf unsere Tippspielstatistiken gucke, weiß ich schon mal, dass Österreich eigentlich nicht Europameister wird, weil ich tippe meistens eher daneben, als dass ich treffe. Carsten, vielen Dank für eine super Zeit mit dir. Auch hier im Podcast. Wir hören uns sonst in der kommenden Woche wieder, dann ohne Carsten im News-Update von Energate. Ich freue mich drauf. Bis bald.
Danke. Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.